Wenn man an Prüfungen denkt, wie jetzt die Anwaltsprüfung, dann denkt man fast immer an Inhalt. Also an Normen, an Definitionen, an Schemata, an Bundesgerichtsentscheid, an Kommentar. Man betreibt einen unglaublich grossen Aufwand, um sich das Wissen anzueignen. Was man erstaunlich selten trainiert, und das kann ich mir nur so erklären, dass man das eben auch in der Schule nicht vermittelt bekommt, ist der entscheidende Moment, wo man das Wissen abrufen will. Weil strukturiertes Wissen garantiert für sich selber natürlich noch lange keinen Erfolg. Man kennt es ja aus dem Sport, da gibt es ja die Trainingsweltmeister, die dann eben in den entscheidenden Moment die Leistungen nicht auf den Platz oder auf die Skipiste oder wo auch immer bringen. Also es kommt darauf an, das eigene Wissen im entscheidenden Moment können abrufen und zu präsentieren. Das auch unter einer immensen Drucksituation, wie es eben eine Anwaltsprüfung ist. Ich habe zu dieser Thematik ein Buch geschrieben, die heisst «Management Anwaltsprüfung». Also die Frage, jetzt eben abgebrochen auf die Anwaltsprüfung, wie schaffe ich das im entscheidenden Moment? Und Teil von dem Buch ist das Thema, widmet sich dem Thema Visualisierung. Visualisierung bedeutet nicht, sich einzureden, dass alles gut wird. Sondern Visualisierung bedeutet, sich auf den Ernstfall geistig zu vorbereiten. Und zwar so, dass er, wenn er dann im Moment wirklich da ist von der Anwaltsprüfung, dass man das eben schon mal mental durchgespielt hat. Im Spitzensport ist die Visualisierung in der Zwischenzeit selbstverständlich. Kein Skirennfahrer fährt heute eine Weltcup-Strecke zum ersten Mal im Wettkampf. Kein Tennisspieler wartet auf den Matchball, um sich zu überlegen, wie er denn mit dem Druck umgeht. Und ich glaube auch, kein Elfmeter wird geschossen, ohne dass man das im Kopf vorbereitet hat. Also das Ziel ist, dass der Körper die Situation vorher schon kennt, dem Ablauf vertraut ist und der Stress eingeplant ist. Eine juristische Prüfung funktioniert biologisch nicht anders als so ein sportlicher Wettkampf. Auch da haben wir Zeitdruck, man wird beobachtet, man wird bewertet, man wird unterbrochen, man macht Fehler, man muss sich korrigieren. Der Körper in einer Anwaltsprüfung reagiert gleich wie in einem Spitzenwettkampf. Er wird heiß, man hat einen höheren Puls, man fühlt Enge, etwa die Leere im Kopf. Und das ist nicht ein Zeichen mangelhafter Eignung, sondern das ist ein normales Stresssystem. Da setzt Visualisierung an. Visualisierung trainiert nicht Wissen, sondern Visualisierung trainiert Handlungsfähigkeit unter Drucksituation. Und Visualisierung funktioniert, weil das Hirn unterscheidet nicht zwischen einer real erlebten und einer vorgestellten Situation. Also wenn du eine bestimmte Situation mehrfach strukturiert durchgehst, dass du dir möglichst real vorstellst, dann steht dir das Muster später in der entscheidenden Situation zur Verfügung. Damit jetzt das nicht nur einfach graue Theorie bleibt, möchte ich jetzt versuchen, gemeinsam mit dir so eine Visualisierung durchzugehen. Schritt für Schritt, anhand von der mündlichen Anwaltsprüfung, über das Warten vor dem Raum, reingehen, das Beantworten von der ersten Frage, schwierige Momente, Blackouts, Unterbrechungen bis zum Schluss. Das Ziel am Ende ist nicht, dass man keine Nervosität hat, sondern das Ziel ist, dass man trotz Nervosität klar denken kann, strukturiert reden und handlungsfähig bleibt. Wer sich nachher vertieft mit dieser Thematik möchte auseinandersetzen, der verweise ich gerne auf meinen Band zu der Anwaltsprüfung Anwaltsmanagement. Als erstes muss man den Körper in einen Arbeitsmodus bringen. Man sollte sich aufrecht hinsetzen, beide Füße am Boden stellen. Stell dir vor, wie deine Wirbelsäule lang wird, ohne steif zu sein. Einatmen, ein bisschen länger ausatmen. Einatmen, ein bisschen länger ausatmen. Einatmen. Ein bisschen länger ausatmen, wie man einatmet. Stell dir vor, du bist am Prüfungstag. Du läufst das Obergericht an. Du kommst durch die grosse, sperrige Tür. Sie geht langsam auf. Du gehst rein, meldest dich an. Du spürst den Boden unter deinen Schuhen. Du hörst gedämpfte Stimmen. Du siehst die schweren, schwarzen Möbel. Du spürst ein Kribbeln im Bauch. Du spürst, wie dein Herz heftig schlägt. Du sagst dir innerlich, das ist Energie. Ich nütze sie, ich muss sie nicht wegdrücken. Du atmest ein, du atmest länger aus. Dein Kiefer wird weich. Jetzt setzt du dir ein inneres Signalwort. Ruhig, klar, Schritt für Schritt. Warum sollte man länger ausatmen, als man einatmet? Längeres Ausatmen hilft einem, Stressniveau zu senken, sich abzudrehen. Es ist ein körperlicher Schalter, man signalisiert dem Körper, es ist alles nicht so schlimm. Warum sollte man sich auf Sinneseindrücke konzentrieren, wie Geräusch, Geruch, Boden? Das macht in der Visualisierungsszene echt. Das trainiert das Hirn, im Ernstfall nicht in Panikfantasien abzudriften, sondern im Da und Jetzt zu bleiben. Warum sollte man sich klar machen, ich nütze die Energie, die so eine Nervosität frei macht, und ich drücke die Nervosität nicht weg? Das ist ganz ein häufiger Fehler, den man machen kann, die Nervosität wegdrücken. Weil der Kampf kostet, das Wegdrücken kostet ganz viel Energie. Und je mehr man etwas wegdrückt, desto mehr und desto direkter wird es einem wieder überfallen. Also, anstatt wegdrücken, unbedingt umdeuten. Nicht Widerstand gegen etwas, sondern den Wind nützen für etwas. Das sollte eigentlich schon zeigen, in dieser inneren Visualisierung geht es nicht darum, dass man sich komplett entspannt. Also Visualisierung ist nicht Abwesenheit von Stress. Das ist nicht eine Meditation, sondern es geht darum, gut zu funktionieren, trotz Stress. Und je besser man die Situation kennt, wo man reingeht, desto besser kann man die Visualisierung auch möglichst an realen Umständen anpassen. Also wenn du Glitteranwaltsprüfung hast, dann geh dir die Räume anschauen, wenn du die Möglichkeit hast. Gehen wir weiter in der Anwaltsprüfung. Du bist angekommen, hast dich angemeldet und jetzt musst du kurz warten. Das ist ganz ein schwieriger Moment. Der Moment, wo du vor dem Raum wartest und du weißt, jetzt geht es dann los. Jetzt ist dann genau der entscheidende Moment. Jetzt ist der Start für die olympische Abfahrt. Ich weiss nicht, ob du die Frauenabfahrt gesehen hast am Sonntag. Dort ist Lindsay Vonn grauenhaft gestürzt. Es hat einen sehr langen Unterbruch gegeben und nach ihr ist Sofia Goccia, eine italienische Abfahrerin, an den Start gekommen. Und der Umstand, dass du eigentlich loslegen willst, dass du in deiner unmittelbaren Vorbereitung bist und dann abbremst wirst, stelle ich mir mental eine unglaubliche Herausforderung vor. Und du musst ja dann wie dich runterfahren und nachher die Spannung neu aufbauen. Und auch in so einem Moment kannst du ja massiv ins Grübeln kommen. Also Angst, Fantasien können übernehmen, nein, Sorgen. Die Piste wird langsamer, es wird wärmer, der Schnee wird flutschig und. Und in so einem Moment bei sich zu bleiben und sich ganz fokussiert auf den entscheidenden Moment in der Spannung bleiben, ist eine hohe Kunst. Jetzt kommt jemand und holt dich ab für die Prüfung. Ihr geht zusammen den Gang entlang. Du gehst zur Tür rein, du spürst beim Anlaufen, es geht eigentlich langsamer, als dein Nervensystem will. Du hast ein massives Herzklopfen. Jetzt stell dir vor, wie du durch die Tür reingehst, wie du in den Raum reinlaufst, wie du an deinen Platz gehst. Überprüfe jetzt drei Dinge. Eine kleine mentale Checkliste. Was ist deine Haltung? aufrecht, weich. Was ist dein Tempo, wie du in den Raum hineinlaufst? Langsam, ohne inneren Druck. Wie ist dein Blick den Prüfer gegenüber? Ruhig, nicht hektisch. Wie laufst du in den Raum hinein? Schlängelst du dich an einem Gang entlang oder laufst du durch die Mitte? Nimm jetzt den Raum wahr. Tisch, Personen, das Licht. Schau dazu, wie du ansitzt. Was steht vor dir? Wenn man den Podcast mit der Anna gehört hat, dann hört man, dass ihr Prüfungspartner sich von anderen Prüfungskandidaten den Raum und die Situation ganz im Detail erklären. Ich bin sicher, er hat das darum gemacht, um dich das eben gut zu visualisieren. Dass er in dem Moment, wo er zuerst mal in den Raum laufen wird, das eben nicht als erstes Mal erleben wird und eine gewisse Routine, wenn man das so nennen will, bereits hat. Jetzt hörst du dich sagen, eine Begrüssung. Grüezi miteinander. Hör mal auf deine Stimme. Ruhig, nicht presst. Innerlich sagst du dir, ich bin jetzt da, um strukturiert zu arbeiten, um präzise Fragen zu beantworten. Ich bin froh, dass ich da bin. Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Warum solltest du in dem Moment, wenn du dort reinlaufst, bewusst langsam gehen? Weil Stress macht schnell. Aber Schnelligkeit wirkt wie Unsicherheit und verschlechtert nachher das Abrufen von Wissen. Also langsamer als der Druck ist ein praktischer Leitsatz. Warum die Checkliste, die ich vorher genannt habe? Also Haltung, Tempo, Blick. Weil unter Druck wird Denken eng. Und die drei Punkte sind merkbar und geben dir das Gefühl von einer Kontrolle. Und warum solltest du deine Stimme hören? Warum solltest du vorsagen, wie du dort begrüssest? Du trainierst damit Aufmerksamkeit auf ein steuerbares Signal. Und die Stimme ist ein ganz direkter Hebel. Tempo runter, das Denken wird klarer. Ein häufiger Fehler, den man in diesem Moment machen kann, ist, dass man im Hineingehen wie in einem Film, wie in Trance, wo man einfach funktioniert, ohne bewusst anzukommen. Aber ohne bewusst zu ankommen, bringt man nicht die nötige Konzentration in den Moment. Also such dir ein Mini-Ritual vor der Tür und geh erst dann ganz bewusst rein. So hast du Zügel in der Hand. Jetzt wird dir ein kurzer Sachverhalt geschildert, gefolgt von einer Frage. Und du spürst jetzt muss ich liefern. Und jetzt musst du genau das Gegenteil machen, was der Instinkt sagt. Du musst dir kurz Zeit nehmen. Nur eine Sekunde, zwei. Du sagst dir innerlich nichts, sondern du lässt die Frage ankommen. Weil im Stress will der Kopf sofort reden. Pause und das bewusste Zuhören verhindert, dass du am Ziel vorbeilaufst. Wenn du den Podcast mit der Anna vor dem Hintergrund nochmal hörst, siehst du, dass ihr bei der ersten mündlichen Prüfung genau das passiert ist. Also das ist ein typischer Fehler, sofort mit Reden anzufangen, ohne Zeit sich zu nehmen. Man verliert die Orientierung. Vielmehr hörst du dieser Frage zu und dann überlegst du Sachverhalt, was ist relevant, rechtlich, wo sind wir da? Dir muss bewusst sein, Prüfungsfragen in einer mündlichen Prüfung, das scheitert äußerst selten am Wissen. Du bist perfekt vorbereitet, du weißt viel mehr als Prüfer. Oft scheitert die Prüfung an der falschen Antwortebene, dass man sich eben nicht kurz orientiert, wo man ist. Und dann beantworte wirklich die Frage und nicht, ich löse jetzt den Fall perfekt. Weil der Prüfer hat sich vorbereitet und er wird dich schrittweise dorthin führen, wo er den Fall möchte haben. Also du musst nicht den Fall nach der ersten Frage völlig im Kopf lösen. Wenn du dir das so sagst, erzeugst du nur Druck. Das ist dann ein Startpunkt, der Bewegung erzeugt, wo du dann gar nicht mehr fähig bist, wirklich aufzunehmen, was man von dir möchte. Also da musst du dir klar sein, und das kannst du dir auch innerlich sagen, ich darf mich beim Sprechen entwickeln. Ich muss nicht schon die perfekte Lösung bringen. Eine mündliche Prüfung ist immer ein Denkprozess und nicht ein perfekter Vortrag. Und gerade als Prüfer von einer Anwaltsprüfung möchtest du beim Denken zuhören. Du möchtest schauen, wie jemand Gedanken ordnet und das Ergebnis entwickelt. Also, dir wird ein Sachverhalt präsentiert und eine konkrete Frage als Startschuss gestellt. Du machst eine kleine Pause. Du fragst dich, welche Ebene, wo starte ich? Ich darf mich entwickeln. Das dauert ja keine 3 bis 5 Sekunden. Und nach aussen wirkt das ruhig, überlegt, professionell. Also innerlich, Pause, wo bin ich da rechtlich? Vielleicht die Anspruchsgrundlage. Das ist 3 bis 5 Sekunden gegangen. Offener Blick, direkter Blick, fährst an reden. Ausgangspunkt ist da die Frage, ob. Entsprechend prüfe ich jetzt einmal X. Häufige Denkfehler in dem Moment sind, ich muss jetzt zeigen, dass ich unglaublich viel weiss. Es folgt ein Redeschwall. Fehler ist, ich darf ja keine Sekunde Pause machen, weil das wirkt unsicher. Du lässt los, es führt ins Chaos. Du denkst, ich muss sofort die richtige Lösung liefern. Das blockiert dein Denken. Stattdessen ruhig auf die Ebene achten und mit einem einfachen, klaren Einstieg anfangen. Also vor dem Reden nicht denken, was weiss ich, sondern was will die Frage und wovon ich an. Du wirst automatisch merken, wie dein Kopf ruhiger wird, weil du eine Schiene gelegt hast. Also warum braucht es eine Sekunde Pause? Das ist kein Zögern, sondern es ist ein Leistungstool. Die Sekunde verhindert, dass du mit Adrenalin in die Prüfung stolperst. Warum musst du Struktur ansagen? In einer mündlichen Prüfung geht es nicht einfach darum, Wissen zu prüfen, sondern die ganze Arbeitsweise, Ordnung, Prioritäten, Subsumptionen, Ergebnisse. Es geht um Strukturansagen, das signalisiert Kontrolle und hilft dir selber, nichts zu vergessen. Darum nützt dir auch all das Wissen, das du dir vielleicht mit ganz vielen Bundesgerichtsentscheiden angelesen hast, nichts, wenn du nicht den Weg selber kannst entwickeln kannst, wo das Bundesgericht gegangen ist. Und warum mit einem einfachen Satz starten? Weil der Ankersatz bringt Sprache und Denken synchron. Ganz viele verlieren, weil sie viel zu kompliziert starten. Ein weiterer häufiger Fehler ist, sofort Detail ausbreiten. Sofort zeigen, was man alles weiss und dabei den kompletten roten Faden der Frage zu verlieren. Also das Kernstück einer mündlichen Anwaltsprüfung ist, sauber argumentieren und verständlich bleiben. Also stell dir in der Visualik vor, wie du immer wieder kurze Zwischenüberschriften setzt. Also zum Beispiel erstens Zuständigkeit, zweitens Anspruchsgrundlagen, etc. etc. Red in Sätze, wo man mitschreiben kann. Du nimmst den Hörer mit, du erklärst ihm den Weg. Du stellst einen Sinnzusammenhang her. Und vor allem, du haltest Blickkontakt. Du darfst dich nicht vom eigenen Perfektionsdrang treiben lassen. Du bleibst bei dem, was die Frage wirklich will. Dein innerer Satz muss in dem Moment sein, Klarheit vor Brillanz. Warum sage ich, du sollst Zwischenüberschriften setzen? Das führt den Prüfer und das führt dich. Es reduziert Unterbrechungen und du zeigst, wie du kannst methodisch denken kannst. Warum sage ich, dass du Sätze musst bilden, wo man quasi mitschreiben kann? Weil das ist ein hervorragender Qualitätscheck. Wenn du zu verschachtelt bist, verlierst du absolut an Wirkung. und eben auch Klarheit vor Brillanz. Der häufigste Leistungsabfall entsteht dadurch, dass man versucht, beeindruckend zu tönen. Aber die Prüfer bewerten die Verständlichkeit und die saubere Herleitung. Dort musst du nicht durch Brillanz überzeugen. Ganz häufige Fehler sind, dass man dort viel zu schnell redet, zu viel Nebensätze macht, zu viel Abzweigungen. Also kurze Sätze, Zwischenüberschriften denken und beim Ergebnis immer wieder abgleichen, was beantwortet die Frage. Gehen wir in einen Krisenmoment, wie Anna in der ersten mündlichen Anwaltsprüfung erlebt hat. Sie hat ein Blackout. Sie weiss plötzlich nichts mehr. Also es kommt eine Frage, die dich komplett kalt verwischt. Du spürst, wie dein Kopf leer wird. Gleichzeitig wird es unglaublich heiß in deinem Gesicht. Du schwitzest wie noch nie. Du hörst deinen Puls massiv schlagen. Du erkennst Blackout. Du machst wieder eine Sekunde Pause. Du atmest ein. Du atmest etwas länger aus. Und du sagst dir ruhig, ich ordne schnell, worum geht's? Um was geht's jetzt genau? Falls es du immer noch nicht weißt, sagst, ich bin mir bei dem Detail nicht ganz sicher. Ich würde so herleiten. Ausgangspunkt ist, dann prüfe ich das, daraus folgt das. Also du wechselst vom Wissen abrufen und zeigst Methodik. Und wenn du falsch liegst, wird der Prüfer automatisch intervenieren, weil er deine Methodik hört und sagt, nein, die Frage ist eigentlich auf etwas anderes rausgegangen, sie haben mich falsch verstanden. Und du gehst Schritt für Schritt mit dieser Methodik und du nimmst dir dadurch den Druck, sofort eine perfekte Antwort zu liefern. Ab Methodik kannst du dich immer heben. Wissen geht vergessen. Darum lerne in dieser Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung ganz viel Methodik. Also sagt dir der innere Leitsatz, ich zeige, wie ich denke. Rechtswissenschaft ist auch nicht einfach eine Wissenschaft von richtig oder falsch, sondern von besseren und schlechteren Argumenten und vor allem von einer Methodik, die dich überhaupt erst dahin bringt, wo die entscheidenden Fragen schauen. Du solltest dir innerlich in so einem Moment den Blackout benennen. Weil das Benennen reduziert die innere Panikspirale. Und du erkennst, das ist jetzt ein Zustand und nicht ein Versagen. Und dann warum eine Klärungsfrage? Weil sehr viele Prüfungsfragen sind breiter, als sie für dich in dem Moment tönen. Und Klärung ist professionell. Das ist keine Schwäche, sondern es ist eine Präzision. Das ist das Wissen, dass Sprache keine exakte Wissenschaft ist und Verständigung noch viel weniger. Und darum ist auch wichtig, dass du eine Herleitung präsentierst. Wenn du unbegründet irgendetwas ratest, dann wirkt das unsicher. Das wirkt nicht überzeugend. Eine erste saubere Herleitung wirkt kompetent. Und vielleicht ist sie falsch, vielleicht fehlt das Detail. Aber du hast gezeigt, dass du herleiten kannst und nicht einfach auswendig gelernt zu wissen, zu erzählen. Häufige Fehler sind in so einem Moment panisch weiterreden ohne Inhalt. Oder sich innerlich sagen, ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja so schlecht und durch das innerlich abschalten. Also Korrektur muss sein, Pause, Klärung, Herleiten, Teilantwort. Zum Ergebnis kommen, mit Hilfe allenfalls vom Prüfer. Wenn du strukturiert denkst und das äußerst, kann dir der Prüfer bei der Herleitung auch helfen. Und er wird dir helfen. Gehen wir in einen anderen Krisenmoment. Du wirst vom Prüfer relativ unfreundlich unterbrochen. Wie begründet sie das? Du spürst sofort den Inhalt, dich zu rechtfertigen. Du spürst vielleicht Ärger oder Scham oder Unsicherheit. Du wählst einen professionellen Reset. professionell ist, wenn du dann reagierst, ganz ruhig. Danke, dann präzisiere ich gern. Mein Gedanke ist, wenn man das anders sieht, müsste man allenfalls das prüfen. Also du bleibst absolut sachlich. Du machst den Angriff zu einer Zusammenarbeit. Innerlich, wir klären jetzt das. Ich sage einmal meinen Klientinnen und Klienten in einer Einvernahme, wo das ja auch häufig der Fall ist, dass man relativ unsanft unterbrochen wird. Ich sage immer, das ist nämlich eine ganz grosse Chance, Sachen zu klären. Das darf man auf keinen Fall persönlich nehmen. Nicht verteidigen, sondern strukturiert, faktenbasiert antworten. Warum sollte man sagen, danke, dann präzisiere ich? Weil das entwaffnet, das zeigt Souveränität und verhindert eine eskalierende Rechtfertigung. Warum Alternativen aufzeigen? Weil das zeigt der Prüfer, dass du mehrere Argumentationslinien erkennst. In meiner mündlichen Prüfung im Verwaltungsrecht haben wir eine Lösung präsentiert und dann fragt uns der Prüfer, ist auch noch eine andere Lösung denkbar? Dann haben wir eine andere Lösung auch noch uns überlegt und dann fragt uns der Prüfer, welche von diesen beiden Lösungen überzeugt euch jetzt mehr? Wir haben geantwortet, uns hat die erste Lösung mehr überzeugt. Dann ist vorne Begeisterung ausgebrochen, sozusagen, weil es hat sich dann erwiesen, dass die erste Lösung ist die Lösung vom Handelsgericht Zürich, die zweite Lösung ist dann die Lösung vom Bundesgericht, wo am Handelsgericht widersprochen hat und die Sache zurückgewiesen hat. Damit wollte ich nur sagen, es ist selten in der Jurisprudenz, dass es klares Schwarz-Weiß-Denken gibt, ein klares richtig oder falsch, sondern es ist ein Reiben an Argument. Und wenn man selber denken und argumentieren kann, dann kann man einem ja gar nicht vorwerfen, dass man etwas jetzt einfach falsch gesehen hat. Aber natürlich ist im Hintergrund, dass so ein Argumentieren nicht auf Sand gebaut wird, natürlich ein grosses Wissen notwendig. Warum der innere Satz nicht verteidigen, sondern strukturieren? Das ist nämlich ein einfacher Befehl, den man sich geben muss. Und der bringt dich in Arbeitsmodus. Also ein häufiger Fehler ist, einen Ton, einen Einwand, eine Frage persönlich zu nehmen und dann anfangen zu kämpfen. Das frisst Klarheit. Also so eine Unterbrechung ist ein Signal zum Strukturwechseln und nicht ein Selbstwertkampf. Ich glaube, das machen wir oder das mache auch ich tagtäglich sehr viel mal komplett falsch. Denken wir noch an Krisenmoment 3. Du merkst, jetzt habe ich einen kompletten Bullshit erzählt. Also du hörst dir zu und merkst, ui, das ist jetzt also nicht korrekt oder das ist jetzt also sehr unglücklich formuliert. Und jetzt, statt zu hoffen, dass das niemand merkt, weil es merkt natürlich jeder, solltest du dich sauber korrigieren. Moment. Ich muss das jetzt, glaube ich, sauberer formulieren. Korrekt wäre da-da-da-da, aus dem folgt da-da-da-da. Du sagst es ohne Drama und dann gehst du weiter. Eine saubere Eigenkorrektur ist ein Punktgewinn. Warum sollte man sich selber korrigieren? Das zeigt Integrität und das zeigt Kontrolle. Weil Prüfer merken Fehler, meistens ohnehin. Und warum ohne Drama? Weil ein Drama wirkt wie Unsicherheit. Und eine ruhige Korrektur, das wirkt professionell. Ein häufiger Fehler ist auch, dass man am Fehler festhält. Aus Angst, vielleicht auch aus Stolz. Und dann verhederst du dich. Also kurzer Schnitt, klare Korrektur, weiter. Wichtig ist auch, wenn man zum Ende einer Antwort kommt, dass man das Ergebnis klar macht und dann aber auch aufhört zu reden. Also, dass man dann bewusst stoppt und nicht Stille mit zusätzlichem Gequatsche füllt, sondern dann wartisch. das passiert auch ganz oft, die Einvernahme falsch. Dass man eine Antwort gibt. Es entsteht eine künstliche Pause. Und ungeübte Leute, die einvernommen werden, die plappern dann auch weiter, weil sie die Stille nicht erträgen. Kann man sich um Kopf und Kragen reden. Wenn du aber selber stoppst, dann spürst, das ist Kontrolle. Und du lässt Raum für die nächste Frage. Dein innerer Satz muss sein, ich setze den Punkt. Wenn du selber sagst, ich möchte kurz zusammenfassen, dann signalisierst du einen Abschluss und gibst dem Prüfer eine Orientierung. Das wirkt reif und prüfungssicher. Und warum Stille aushalten? Weil, wenn du einfach weiterredest, obwohl du eigentlich alles schon gesagt hast, dann verwischest du deine allenfalls sehr gute Antwort und bietest neue Angriffsflächen. Ein Punkt setzen, das wirkt kompetent. Nach dem Ergebnis weiterreden, das wirkt nervös und unsouverän. Also Ergebnis, Konsequenz, nächster Schritt, Punkt. Wenn man visualisiert, ist es wichtig, dass man nicht nur den Idealfilm abspielt. Also viele visualisieren, ich bin brillant, alles läuft perfekt. Viel besser ist, wenn 70% normal läuft und 30% Störungen. Blackout, Unterbrechungen, Korrektur. Das Leben läuft nie so, wie wir uns das wunschgemäß vorstellen. So trainierst du Resilienz. Ein Fehler ist auch, wenn man das zu vage visualisiert. Im Sinn, ich bin selbstbewusst. Es ist viel besser, wenn man möglichst konkrete Handlungen sich vorstellt. Pause, Strukturansagen, Zwischentitel, Ergebnis. Ein weiterer Fehler ist, wenn man es nicht in Echtzeit macht. Schnell alles in 20 Sekunden durchrasen, damit trainiert man nur Hektik. Viel wichtiger ist, dass man das in einer realistischen Geschwindigkeit sich vorstellt. Und eben, wenn man einen Fehler macht, dann sollte man den versuchen zu korrigieren und nicht einfach zurückspulen und nochmal neu machen. Weil sonst lernt man im Ernstfall nur eine Spirale, jetzt ist alles vorbei. Also Fehler bewusst einbauen und einen sauberen Umgang mit denen üben. Visualisierung muss man oft machen. Ein Mentaltraining wirkt erst durch Wiederholungen. Also besser kurz und regelmäßig statt selten und lang. Gehen wir nochmal schnell vor die Prüfung und kurze 90 Sekunden Visualisierung direkt vor dem Prüfungsraum. Dort auf der Bank. Füße am Boden. Einatmen. Länger ausatmen. Ich bin nervös. Das ist Energie. Ich gehe jetzt ruhig dort rein. Erste Antwort. Ich gehe in 3 Schritte vor. Wenn ich einen Blackout habe, Pause, Klärung, Herleitung. Wenn ich unterbrochen wird, danke, ich präzisiere. Wenn ich einen Fehler mache, Moment, korrekt ist. Ich setze Punkt. Ich bin ich und ich bin heute da, weil ich reden will. Das ist ein komprimierter Ablauf, wo dein Gehirn vor dem Start in eine Handlungsroutine bringt. Das wirkt nur, wenn du das vorher trainiert hast. Dank Visualisierung kann man zur mentalen Stärke gelangen. Also mentale Stärke ist trainierbar. Ich sage es nochmal, nicht als Motivationstechnik, sondern als Belastungstraining fürs Denken unter Druck. Also mentale Stärke bedeutet nicht, keine Angst haben, immer souverän sein, innerlich ruhig sein. Sondern mentale Stärke bedeutet, unter Stress handlungsfähig bleiben, nach Störungen schnell zurückfinden, strukturiert können denken, auch wenn der Körper in einem Alarmzustand ist. Das ist kein Charakterzug, das ist eine Fähigkeit. Und Visualisierung wirkt, weil sie 3 Sachen trainiert. Vertrautheit mit Belastungen, also das Gehirn reagiert stark auf Neuheiten. Wenn eine Situation neu ist, dann geht Energie in Alarm über und nicht ins Denken. Durch Visualisierung wird ein Prüfungsstress vorhersehbar, er wird bekannt und es scheint, dass man es mental schon mal erlebt hat. Das senkt nicht die Anforderung ab in der Prüfung an dich, aber es senkt den Schock. Und dann trainierst du damit auch die Rückkehr in Strukturen. Und das ist der Kern von mentaler Stärke. Also mentale Stärke zeigt sich nicht in der ersten Stressreaktion, sondern im Zurückfinden. Und Visualisierung trainiert genau das. Blackout, Pause, Einstieg, Unterbrechung, Neuordnung, weiter geht's. Fehler, Korrektur, Abschluss. Also du musst nicht Perfektion üben, sondern deine Reparaturfähigkeit. Visualisierung hilft dir, Selbststeuerung statt Selbstbewertung. Also ganz viele Leute verlieren Leistung, weil sie sich innerlich bewerten. Leck, ist das schlecht gewesen. Jetzt gehe ich sicher durch. Und Visualisierung ersetzt die Bewertung durch ein Handlungsskript. Was mache ich jetzt genau? Was ist mein nächster Schritt? Das ist mentale Stärke in einer Stressaktion. Und auch im Spitzensport wird mentale Stärke nicht im Wettkampf aufgebaut, sondern im Training. Also Nodermann trainiert nicht ruhig zu bleiben, sondern er übt, die Strecke im Geist abzufahren, die kritischen Schlüsselstellen, Fehlerkorrekturen, Tempoanpassungen. Ein Tennisspieler, ein Alcaraz trainiert nicht Selbstvertrauen, sondern Aufschlagsroutinen, Reaktion nach Fehler, nach einem verlorenen oder verschlagenen Punkt sofort sich auf den nächsten Punkt zu konzentrieren und nicht am verschlagenen Ball nachzudenken. Auch ein Stürmer, wenn er eine grosse Chance liegen lässt und das nicht mental abstellen kann, oder ein Goalie, der einen grossen Fehler macht, der muss quasi das können beiseite lassen und nächstes Mal wieder sich der neuen Herausforderung stellen mit Selbstvertrauen. Also Visualisierung ist im Sport kein Extra, sondern es ist Teil von einer gescheiten Vorbereitung. Und bei einer juristischen Prüfung ist es genau das Gleiche. Juristische Prüfungen sind mental näher am Sport als an einer Bibliothek. Es ist eine einmalige Situation, man ist unter krasser Beobachtung, krasse Bewertung, massiver Leistungsdruck. Eine zweite Chance erst viel später, eine dritte Chance gibt es gar nicht mehr. Mentale Stärke kann man trainieren unter drei Bedingungen. Realistisch, nicht idealisiert. Wenn du nur perfekte Abläufe visualisierst, trainierst du keine Stärke, sondern nur Illusion. Mentale Stärke wächst erst dort, wo du Störungen mittrainierst. Du solltest das regelmäßig trainieren. 3-7 Minuten pro Einheit reichen. Nicht in einem Schnelldurchlauf eine ganze Prüfung, sondern das realistisch und wiederholt. Mentale Stärke hat viel mit Gewöhnung zu tun, nicht mit Einsicht. Die dritte Bedingung ist klare Rückkehrpunkte. Jede Visualisierung braucht Pause, Struktur, Abschluss. Ohne diese Punkte trainierst du Stress, nicht Stärke. Also ein konkretes Trainingsbeispiel für die mündliche Anwaltsprüfung, damit du handlungsfähig bleibst, ist ankommen ans Obergericht, Einstieg im Prüfungsraum. Erste Frage, strukturierter Anfang. Störung, wie ein Blackout oder Unterbrechung. Bewusste Rückkehr in die Ordnung. Sauberes Ergebnis und Abschluss. Und woran merkst du denn, dass die mentale Stärke wächst? Das merkst du nicht daran, dass die Angst kleiner wird, sondern daran, dass Pausen nicht mehr bedrohlich sind, du bei Fehlern nicht alles kippen willst und aus dem Raum rennen, dass Denken schneller in Bahnen zurückfindet, dass du dir innerlich klare Anweisung gibst. Das ist trainierte Stärke. Mentale Stärke ist nicht Abwesenheit von Stress. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Es ist die Fähigkeit, unseren Stress normal zu arbeiten. Und das ist es, was man trainieren kann. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.